Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velorum, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und es finden zwar zurzeit keine Rennen statt, aber der Thomas und ich haben Redebedarf. Und nicht nur, wenn es darum geht, unsere Inneneinrichtungen durch Bauwerke zu verändern oder wie man Weihnachten verbringt, sondern es gibt auch durchaus im Radsport das ein oder andere Thema, was man ansprechen kann. Und ja, dann dachten wir, warum denn nicht? Und möchten euch jetzt ein bisschen erzählen. Guten Abend nach München.
Hallo, schönen guten Abend nach Köln.
Ja, kurz weggenickt. Wir erzählen ein bisschen was, was sich so in der Radsportwelt ereignet hat. Aber erstmal die obligatorische Frage, wie geht's denn?
Ja, gut, möchte ich sagen. Also doch. Es ist zwar etwas trist wieder geworden, aber lässt sich aushalten.
Ja, ich denke auch. Und in diesen Zeiten, wo jetzt Lockdown, heute Tag der Aufnahme, Dienstag, 8.12. Lockdown, ich glaube, härterer Lockdown wurde heute in Sachsen verkündet. Ihr da in München seid eh noch ein bisschen stärker getroffen als wir hier, also zumindest von den Maßnahmen. Und ich muss fast sagen, dass ich neidisch bin, dass ihr da, also ich hätte es auch lieber anders, aber das wollen wir ja gar nicht alles hier besprechen, sonst drehen wir ja noch alle durch. Wir haben normalerweise meistens, ist ein relativ starres Thema, Schema, Begrüßung, je nachdem, ob Grand Tour ist oder normale Saison, Rennen, Vorausblick und Sonstiges. Das ist so das Standardthema. Offseason ist natürlich nur ein Programmpunkt, Sonstiges, was die Kapitelmarken sehr viel leichter macht. Ich brauche eigentlich keine Sätzen, außer vielleicht mal so zwischendurch eine zur Sicherheit, falls ihr eingeschlafen seid und ja, dann wieder reinkommen wollt, setze ich mal vielleicht so eine Kapitelmarke irgendwann. Aber eigentlich ist heute nur Sonstiges angesagt. Oder habe ich das falsch in unserem Ablaufplan gesehen?
Nee, das hast du völlig richtig erkannt.
Ja, ist auch gut so, dass die Profis sich mal ein bisschen erholen können und es vielleicht auch nur gute Meldungen gibt. Am Ende gibt es noch einen kleinen Programmpunkt, den ich jetzt hier noch ergänzen muss. Danke sagen. Da ich nicht genau weiß, ob wir dieses Jahr nochmal aufnehmen, werde ich das am Ende mal hier machen. Genauso wird es das übrigens auch im Velo-Snack geben. Wenn ihr da also gemeinsame Hörer seid von beiden Sendungen, könnt ihr euch das sparen. Oder ihr freut euch einfach doppelt darüber. Vielleicht sage ich doch was anderes. Mal gucken. Gut, fangen wir doch einfach einmal vorne an. Ich habe übrigens heute noch, fällt mir noch eine Meldung gesehen, ist Peter Sagan Düsenjet geflogen oder irgendwie sowas?
Ja.
Da wurde im Kölner Express, wer den Kölner Express nicht kennt, das ist so ein bisschen was. Kennst du den Kölner Express?
Klar.
Würdest du sagen, du kennst dich in der Medienwelt besser aus, das ist so ein bisschen was wie die Bild ohne
lokal bezogen.
Ja, lokale Bild, aber ich finde, die Bild ist ja für mich durch und durch böse. Und der Express ist sowas ohne, fällt jetzt das richtige Wort nicht ein, ist wie die Bild-Zeitung ohne Mission, glaube ich. Also ohne böse Mission. Die wollen kein was Böses, glaube ich. Hoffe ich zumindest. Zur Bild-Zeitung finden wir immer noch, ich kriege den Spruch leider Gottes nicht immer zusammen. War das von Wiglaf Droste oder von, wer ist der andere? Bild-Zeitung, Menschen, Arbeiten, bei der Bild-Zeitung, wie... Ich komme nicht auf den Namen, ich bin so schlecht. Ah, Max Gold. Genau. Bild-Zeitung sind schlechte Menschen, die Schlechtes tun. Zeitung ist ein Organ der Niedertracht. Das möge man sich immer wieder auf der Zunge zergehen lassen, Max Gold in der Stelle. So, aber kommen wir zum Radsport zurück, bevor wir doch noch ins Politische oder Sonstiges abgleichen. Wir gehen einfach der Reihe nach durch, was uns meistens nie aufgefallen ist. Und gucken wir mal. Jakobsen steigt erstmals seit dem Horrorsturz wieder auf das Rad. Das ist eine schöne Meldung.
Ja, die positivste und schönste Meldung mit Sicherheit für die meisten Radsportfans in den letzten 3 Wochen war das, dass Fabio Jakobsen wieder Fahrrad fahren kann. War jetzt dann doch auch selbst erstaunt, wie schnell das ging, weil er doch da mehrmals operiert werden musste und vor allem im Gesicht gravierende Verletzungen hatte. Aber ja, er hat jetzt schon wieder angefangen, Rad zu fahren. Man weiß natürlich nicht, ob er dann nochmal professionell in den Radsport zurückkehrt, aber das ist auf jeden Fall ja, das Wichtigste, dass er jetzt wieder gesund wird.
Ich fand auch wirklich, wirklich, wirklich mit am schrecklichsten, nicht am schrecklichsten, also dieser ganze Sturz war schlimm, aber als ich jetzt nochmal im Nachgang gelesen habe, in der Meldung, die du da verlinkt hast, die wir hier auch verlinken, zur Gesichtsrekonstruktion unterzogen. Dabei wurden Implantate in den Kiefer gesetzt, damit er neue Zähne bekommen kann. Bis auf einen hatte er beim Crash alle verloren.
Ich habe gerade zwei bekommen und weiß schon, wie das wehtut.
Gar nicht weiter drüber nachdenken. Glückwunsch, also was heißt Glückwunsch, ne? Alles erdenklich Gute, dass er möglichst, wie soll man sagen, möglichst wieder auf den Damm kommt. Das ist, glaube ich, wichtiger als alles andere. Alles. Ja, ich glaube auch, ne? Also ob er als Profi wieder auf seinen Radsport eingreifen wird oder nicht oder was, das ist alles egal, Hauptsache ihm geht's wieder gut. Und diese ganze Nummer geht einigermaßen gut aus. Bin gespannt. Nächste Meldung. Alex Dowsett, Stundenweltrekord. Wir hatten beim letzten Mal noch so ein bisschen gemutmaßt, glaube ich, oder beim letzten Mal oder als wir zuletzt drüber sprachen, ist, glaube ich, die richtigste Formulierung. Auf was für einem Rad er dann wohl starten wird, ne? Ob Israel Startup Nation nächstes Jahr noch auf Faktor fahren wird, ob er dann auf einem neuen Rad fährt, ob er vielleicht von einem anderen Sponsor eins rausgekriegt wird. Also mein letzter Kenntnisstand, den ich habe, ist, dass er weiterhin auf Faktor fahren wird, denn Faktor wird weiter Israel ausstatten. Und also da war unsere Mutmaßung oder unsere Überlegungen dahingehend, dass er vielleicht das auch so ein Präsentation von einem neuen Rad, neuer Sponsor oder sein wird, war völlig für die Katz. Aber nichtsdestotrotz braucht sich Faktor nicht beeilen, das neue Zeitfahrrad schnell fertig zu kriegen, denn warum soll es einem Radprofi anders gehen als vielen anderen? Leider hat er sich auch angesteckt und ist Covid-19 positiv getestet worden.
Ja, schade, muss jetzt diesen Stundenweltrekordversuch absagen, beziehungsweise bis auf Weiteres erstmal verschieben. Und wie gesagt, wäre spannend gewesen zu sehen, wie die sich darauf vorbereiten auch und was er da für ein Fahrrad hingestellt bekommt. Aber ich glaube, es ist jetzt für ihn dann auch kein riesiger Beinbruch, sage ich mal, dass es jetzt nicht klappt, weil er hat ja beim Giro eine Etappe gewonnen und auch einen neuen Vertrag bekommen. Von daher muss er sich da um seine sportliche Zukunft erstmal weniger Sorgen machen.
Ja, ich denke auch, also jeder, der jetzt irgendwie so einen positiven Test hat, hat wahrscheinlich erstmal andere Sorgen, als wie geht's jetzt mit meiner sportlichen Karriere weiter. Also klar ist das was Essentielles für solche Leute, aber nichtsdestotrotz erstmal gucken, dass man da gut durchkommt, ist, glaube ich, das Wichtigere. Und so ein Stundenweltrekordsversuch ist ja jetzt auch ein bisschen, ich will nicht sagen eine Ego-Sache, aber auch ohne den hat er jetzt seinen Vertrag und ohne auch den wird es ihm auch weiter gut gehen. Insofern alles gut. Aber uns wird leider Gottes dieses Spektakel genommen. Wieder noch eine Sache, weswegen man sauer sein kann auf diesen verkackten Pandemie-Virus. Hoffen wir mal, gucken wir mal jetzt weiter. Die wird auch die nächsten Meldungen alles so ein bisschen überschatten. Team United Emirates wird oder hat geplant, in die neue Saison einzusteigen, indem sie erstmal das ganze Team war und wahrscheinlich auch alle so Kochmitglieder, ne? Also das komplette Team, nicht nur die, auch abseits des Sportlichen, durchzuimpfen. Muss ich sagen, als ich das gelesen habe, bin ich so ein bisschen zwiegespalten.
Ja, also ich muss sagen, also zur Erklärung, die wollen halt im Januar Trainingslager in den Emiraten, wollen die das ganze Team zusammenholen und die dort impfen, aber nicht mit dem irgendeinem europäischen Impfstoff, sondern mit diesem chinesischen Impfstoff, der auch in einem Pilotprojekt schon an verschiedenen Leuten ausprobiert wurde, unter anderem Mauro Giannetti, und das ist irgendwie so ein bisschen der hat eine gewisse Vergangenheit, möchte ich sagen.
Du meinst, der ist spritzenaffin?
Nee, der hat auch schon früher gerne andere Produkte ausprobiert und hat da schlechte Erfahrungen mitgemacht. Von daher ist das so ein bisschen vom Saulus zum Paulus vielleicht. aber ja, das wollen die halt da in dem Trainingslager machen. Ja, aber gut, ich frage mich dann, wie kann das denn sein oder wie kommen die halt daran an diesem Impfstoff? Also soll dann wohl da in dem Land, schätze ich mal, eine Zulassung erhalten, aber dass dann da Ausländer sozusagen Zugriff auf diesen Impfstoff erhalten, ist ja schon so ein bisschen dieser Impfstofftourismus, ja, der von vielen Regierungen und Ländern so so gefürchtet wird und den man auch nicht haben will. Und ob das dann wirklich so dem Image des Radsports förderlich ist, weiß ich nicht.
Absolut, genau. Das ist der eine Punkt, den ich habe. Zum einen, da sind jetzt, sag ich mal, eine Gruppe von, wie viele sind da Leute sind in so einem Team einmal komplett?
Sagen wir mal, mit Staff 30, 40 Leute.
Ja, wenn du jetzt noch den ganzen Stab mit dazu nimmst, sagen wir mal 50, sind es 50 Leute, ne? Du könntest auch einfach 50 alte Menschen, die vielleicht viel gefährdeter sind, damit impfen und das Leben retten. Ne? Also wenn diese eine Milliarden, also wenn es mehr als genug Dosen an Impfstoff gäbe, dann hätte ich damit kein Problem, wäre das nicht eins meiner Probleme. Aber solange nicht jeder, der wirklich Hochrisiko ist, versorgt ist, dann jungen sportlichen Menschen das zu geben, damit sie ihren Sport ausüben können, das finde ich, das würde ich Punkt 1, wo ich da ein kleines Fragezeichen hintersetze.
Ja, aber gut, auf der anderen Seite kannst du ja vielleicht auch sagen, dem Emir in den Emiraten ist das vielleicht egal. Also ob, wenn er genug hat, dann ja, warum nicht erstmal mein Projekt fördern, anstatt anderen älteren Menschen aus anderen Ländern zu helfen?
Ja, ne, bist halt moralisch unten durch, ne? Bist ein verkommener Arsch. Ist ja in Ordnung. Na, das zweite finde ich auch diese, die, das auch Bestandteil der Meldung ist, ne, dass wir, dass die Teamleitung natürlich keinen Zwang ausüben würde, ne. Es ist eine persönliche Entscheidung, ob du nächstes Jahr noch einen Vertrag haben möchtest oder nicht. Ne, das finde ich auch so ein bisschen, naja, also ich hätte jetzt keine Bedenken und ich kann auch nicht verstehen, dass jemand, oder ich habe bis jetzt noch keine nachvollziehbaren Gründe gehört, weswegen man Bedenken haben sollte, um hier sehr konjunktivisch zu sprechen, einen Impfstoff zu nehmen.
Ja, ich weiß nicht, wie weit da oder wie belastbar dieser chinesische Impfstoff ist. Also das Einzige, was man ja so ein bisschen negativ hört, ist über den russischen Impfstoff. Also den würde ich da jetzt vielleicht nicht unbedingt freiwillig ausprobieren wollen.
Ja, also zu so einer Testgruppe würde ich bei keinem von diesen Impfstoffen gehören wollen. Da bin ich zu feige zu. Andererseits ist das wiederum auch moralisch verwerflich. Ne? Warum soll ich andere testen lassen, wenn ich nicht selber und dann später selber davon profitieren? Also das ich finde, diese ganze Diskussion hat da sehr viele Fallstricke, wo man drüber fallen muss und jeder. Und
auf der anderen Seite könnte man ja auch sagen, wenn sie schon dann ihr oder genügend Kapazitäten haben, ihr Nationalteam sozusagen, das Team UAE zu impfen, warum ja, beziehen sie sich nicht komplett auf den Radsport, also dass sie da alle in die Emirate einladen, einmal die World Tour und dann alle durchimpfen, aber
ja, ja. Ne, und außerdem ist das Team UAE ist ja ohne die anderen auch nichts, ne? Die können ja nicht alleine Rennen fahren, muss man auch mal so sehen, ne?
Nee, und, ist auch, finde ich, dann vielleicht mehr so eine PR-Aktion. Ne?
Wenn sie sagen, das Ziel ist im Jahr 2021 eine Milliarde Dosen zu haben, ich meine, klar, dann ist die 50 Leutchen da, spielt keine große Rolle. Aber andererseits, ne, du nimmst halt 50 älteren Menschen Potenzial, das Überleben. Das muss man vielleicht auch ganz krass so sagen. Und genauso wie die eine Haltung finde ich ein bisschen extrem ist, wäre das natürlich auch eine extreme Haltung, die man einnehmen muss. Ich sag mal so, das Team schafft es auch wirklich, wirklich kein Topf, wo man, kein Fettnäpfchen, genau. Lässt auch wenig Fettnäpfchen liegen und tritt nicht rein, ne, um sich unbeliebt zu machen. Irgendwie scheinen die es sehr konsequent durchziehen zu wollen mit ihrer Antisympathie-Haltung und vielleicht sogar ohne es zu merken. Das macht es ja nochmal.
Plerfurocarbon.
Was
war das? Plerfurocarbon war das Mittel, was damals angeblich Maru Gianetti fast das Leben gekostet hätte.
Ah, okay. Wann war das? Also was genau? Ich kann
1998 bei der Tour de Romandie.
Ja, ne, also wie gesagt, ne, Spritzenaffinität scheint gegeben zu sein.
Aber auf der anderen Seite finde ich, ist es auch so, es wird mit Sicherheit noch eine Riesendiskussion darum geben, wie ist das denn? Also man weiß das ja, jetzt habe ich das vorhin noch ein bisschen nachgelesen, ja auch noch nicht genau, wenn man dann geimpft ist, ob man nicht andere trotzdem noch anstecken kann damit. Mhm. Also theoretisch bringt es ja nichts, wenn dann ein Team sozusagen geimpft ist, aber die anderen Fahrer noch anstecken kann. Also die können dann zwar nicht erkranken, aber können trotzdem die anderen Fahrer anstecken. Und die nächste Sache ist dann natürlich, wie läuft es generell bei Sportveranstaltungen mit Zuschauern ab? Also ich sehe da so ein bisschen das Problem, im nächsten Jahr zumindest noch auf uns zukommen, dass wir da so eine Zweiklassengesellschaft haben. Also bist du geimpft, darfst du beispielsweise wieder ins Fußballstadion gehen, bist du nicht geimpft, musst du zu Hause bleiben. Also das ist dann ja auch in gewisser Weise vielleicht ein bisschen ungerecht.
Ja, total. Klar, aber ich wüsste nicht, wie man es sonst machen sollte, außer die eine Möglichkeit, wogegen sich viele ja wehren werden, dass man einfach die Zuschauer nach wie vor außen vor lässt, bis quasi alle durchgeimpft sind. Oder man macht so eine Lösung, wie jetzt, habe ich in einem anderen Podcast gehört, wie auf St. Pauli es war, ne, dass sich, glaube ich, Zuschauer mehr bewerben konnten und dann standen sie da alle in großen Abständen, um jetzt beim Beispiel Fußball zu bleiben, wo dann auch so eine komische Atmosphäre im Stadion war. Aber immer noch besser als nichts. Und also aus Zuschauersicht dann auch. Und oder man macht das okay, dann Feuer frei, ne? Dann soll halt jeder gucken, wo er bleibt und nicht bleibt. Also ich glaube nicht, dass man das mit Impfnachweisen und so. Ich glaube nicht.
Ja, aber im schlimmsten Fall, wenn sich jetzt jemand gar nicht impfen lassen will, dann kann er ja irgendwann nicht mehr im öffentlichen Leben teilnehmen.
Naja, das hast du ja jetzt auch noch, ne? Also du hast ja jetzt auch, sag ich mal blöd, so. Impfen ist so ein Thema, also da habe ich eine sehr, sehr, sehr klare Meinung zu. Impfen ist ja im Prinzip so ein heikles Thema, insbesondere in Bezug auf Kinder. Ne? Also Kinder, lasse ich mein Kind impfen nicht, da rennst du ja auch gegen so manche Tür bei manchen Leuten, die sagen, nee, also das, ich habe selber im erweiterten Bekanntenkreis mal jemanden gehabt, die haben ihr Kind gegen nichts impfen lassen. Da bist du auch mit guten Worten nicht gegen vorgegangen und dieser Mensch wohnt auch noch sehr, sehr nah. Ich habe dann auch irgendwann einfach gesagt, ja, dann ne, da, mach das, ich diskutiere das mit dir nicht mehr, das Thema ausgeschlossen. Und ist ja auch so ein missionarischer Eifer oft bei den Menschen dahinter. Und ja, wenn sich jetzt dieser jemand nicht impfen lassen möchte oder so, dann muss man einfach sehen, dass hoffentlich der Rest der Menschheit genug geimpft sind oder ich bin dann geimpft und du bist wenn wir jetzt am Straßenrand stehen bei einem Radrennen und da steht neben uns jemand, der nicht geimpft ist, dann hoffe ich einfach, dass dein und mein Schutz uns schützt und wenn der sich dann ansteckt irgendwo und drauf geht, ja, dann war es auch seine Entscheidung. Also klingt hart, aber
ja, aber auf der anderen Seite, wenn er nicht die Möglichkeit hat, sich impfen zu lassen, also
das ist ja dann kein Impfgegner, ne? Also das ist ja, da würde ich noch differenzieren. Okay,
darauf wollte ich hinaus.
Ah, okay, Entschuldigung, dann bin ich in die falsche Richtung gegangen. Ich dachte, du meinst jetzt jemanden, der sich bewusst nicht impfen lassen möchte.
Nee, aber es wird ja so eine Übergangsphase geben, bis das sozusagen für alle einmal verfügbar gewesen ist. Und dann wird es ja eine gewisse Zeitspanne geben, wo mit Sicherheit die Leute, also sagen wir mal jetzt, wenn 90% der kritischen Masse geimpft sind, aber die restlichen 10% können ja quasi nicht am öffentlichen Leben teilnehmen, während die anderen schon wieder wahrscheinlich alles machen dürfen.
Ich glaube, dass man in dieser Phase einfach von denjenigen, die theoretisch könnten, aber wie soll ich das sagen? Also ich würde nicht ins Fußballstadion, würde ich jetzt nicht gehen, aber ich glaube, ich würde auch nicht zu einem Radrennen gehen, wenn ich wüsste, dass da Leute gerne hingehen würden, die noch nicht geimpft sind, weil ihnen noch der Zugang zu Impfstoffen fehlt. Ich glaube, das ist so eine Solidarität, die die Gesellschaft da leben muss, finde ich.
Aber ich glaube, da wird es dann doch eher der Kommerz wieder siegen.
Ja, vielleicht, aber dann hat man, finde ich, A, als Mensch mal eine Verantwortung. Ja, also man kann ja nicht jede Verantwortung irgendwie delegieren. Dann habe ich halt als Mensch die Verantwortung, ich gehe nicht zu rund um Köln, ich gehe nicht zu dem Radrennen, weil ich weiß, da sind Leute, die sind nicht geimpft und die können sich nicht leisten oder die können nicht und ich kann von denen auch nicht verlangen, die können von mir nicht verlangen, dass ich zu Hause bleibe, deswegen mache ich es freiwillig und ich kann nicht von denen verlangen, dass sie zu Hause bleiben sollen. Und da ich deren Leben nicht beeinflussen kann, beeinflusse ich meins und bleib zu Hause. Also.
Ja, und ein weiterer Punkt ist ja noch, was ich als relativ problematisch ansehe, jetzt gerade auf den Profisport bezogen. So wie ich es jetzt verstanden habe, wollen das die meisten Staaten selbst regeln, also dass quasi die Bürger quasi sich vom Staat finanziert aus impfen lassen können. Aber gerade im Radsport ist ja so eine Sportart, wo halt viele woanders wohnen, beziehungsweise gar kein richtig festes Land haben. Also wie wird das denn überhaupt geregelt? Also und wie geht dann später die UCI, also der Weltverband, damit um, wenn dann irgendwie 20% des Pelotons geimpft sind und es dann aber trotzdem irgendwo positive Corona-Tests gibt. Also es ist für mich momentan noch nicht ersichtlich, wie man dieses Chaos lösen will.
Ja, das wird noch viele Fragen mit sich bringen. Also da bin ich auch noch der Überzeugung, dass da viele Fragen kommen werden und dass da auch viele Fragen noch zu beantworten sind. Ich bin gespannt einfach mal. Ne? Also ich meine, für diese Dinge gibt es noch keine Pläne. Und vor allen Dingen dürfen wir auch eins nicht vergessen. Wenn ich jetzt, oder wenn wir darüber sprechen, dass ich hier nicht zu rund um Köln gehe und du nicht zum, wie heißt der Fußballverein bei euch nochmal? Ich vergesse das immer.
TSV 1860
München. München. Genau, den meinte ich.
Oder Spielvereinigung Unterhaching.
Ja, genau. Spielvereinigung Greuther Fürth kenne ich noch. Ganz, ganz kurze persönliche Anekdote. Mein Schwiegervater, den ich leider nur ganz kurz kennenlernen durfte, hat mich auch wirklich relativ zügig gefragt nach unserem ersten Kennenlernen, für welchen der beiden Münchner Verein ich denn wäre. Das war ihm sehr wichtig. Und als ich ihm gesagt habe, das wäre mir eigentlich beides echt sehr, sehr egal, dann meinte er ja auch besser als ein Bayer. Also besser kein Fußball als einer. Naja, egal. Wie sind wir jetzt drauf gekommen? Genau, also das eine ist ja nochmal, ob ich jetzt so rund um Köln gehe oder du zum 60ern ins Stadion. Aber das andere ist ja noch was, zum einen die Reiseaktivität nächstes Jahr durch die Sportler, Olympia, Fußball, irgendwas WM oder EM ist doch irgend so ein Gedriss. Also das sind ja auch nochmal große Bevölkerungsbewegungen, sage ich mal, die ganzen Funktionäre, die Olympia-Reisenden, die da hinreisen, um sich sowas anzuschauen und so weiter, das kommt ja auch noch dazu alles im kommenden Jahr. Das kommende Jahr wäre ja theoretisch, wenn es alles so abläuft, wie es gerade geplant ist, ein sehr, sehr groß Sportereignis, intensives, ereignisreiches Jahr.
Ja, und mitten im Sommer ist es ja wahrscheinlich dann so, dass es gerade genau mitten in dieser Übergangsphase ist.
Ja. Guck mal hier in der Schublade. Nee. Das Rezept dafür ist nicht da. Habe ich nicht gefunden. Hat meine Frau nicht ausgearbeitet, wie ich sie gebeten habe.
Ja, und ich bin halt auch mal gespannt, also wie sehr und wie weit sich da diese Produzenten des Impfstoffs standhaft zeigen und eben nicht der Verlockung erliegen, dass sich da möglicherweise Reiche beziehungsweise irgendwelche Sportverbände oder Sportclubs oder sonst irgendwie was da persönlich irgendwie Impfstoff einkaufen.
Ja, ich bin ja relativ desillusioniert, dass das kommen wird. So, sind wir mal ehrlich, oder? Ach. Wir warten ab. Wir werden abwarten. Also das wird kommen. Wir werden es nicht ändern können. Das wird alles schlimm und schön zugleich das nächste Jahr. Apropos schlimm und schön zugleich. Roglic hatte ja ein schönes und ein schlimmes Jahr auch zugleich, ne? Im letzten Jahr. Einmal fast ein Giro gewonnen. Fast die Tour gewonnen. Und jetzt dann am Ende der Saison doch noch den Velo d'Or, ist das richtig gewonnen? Also sozusagen die höchste Auszeichnung, die ein Radsportler abseits der Strecke bekommen kann.
Das goldene Fahrrad.
Ja, also so eine Art Fahrer des Jahres ausgezeichnet worden vom Velo-Magazin in Frankreich. Irgendwie, ich hätte es sehr schwer gefunden, einen Fahrer im letzten Jahr so richtig auszuzeichnen. Ich fand, es gab keinen, der so richtig überragend ist. Aber anders als wenn man es sich nochmal durchliest, Vuelta gewonnen, Lüttich-Bastogne-Lüttich gewonnen, Tour Zweiter. Das sind jetzt schon nicht ganz kleine Veranstaltungen, die er da mitgenommen hat. Und ich glaube, es liegt primär daran, dass das vergangene Jahr so zerrissen war, dass man nicht wirklich einen Fahrer rausgreifen kann. Insofern geht schon okay, meiner Meinung nach.
Ja, und auf der anderen Seite könntest du ja sagen, es geht häufig an den Tour de France-Sieger, aber Tadej Pogacar hat halt, wenn man es so betrachtet, nicht die Anzahl in der Breite an Rennen vorne bestritten oder gewonnen wie Primoz Roglic.
Ja, also und der hat ja auch noch ein paar Jahre, also da können wir uns sicher sein, dass da noch was kommen wird. Und Glückwunsch, also habe ich nichts gegen einzuwenden und selbst wenn, wird es ja keinen interessieren, aber ich kann damit sehr, sehr gut leben, dieser Fahrer. Leider Gottes ist das ja oft genug auch irgendwie ein Preis gewesen, der am Ende des Tages, wie soll man sagen, also nicht jeder Sieger des Velo d'Or hat am Ende da, wie soll man sagen, ist mit weißer Weste rausgegangen, so seine ganze Karriere. Hoffen wir mal, dass es da besser laufen wird. Dann haben wir noch eine Sponsorenmeldung in unserem Reigen. Das Team, wie hießen sie vorher noch? NTT? Hat sich aufgelöst, wurde Hauptsponsor hat sich zurückgezogen Und ab sofort können wir die teuren Assos-Hosen mit noch besserem Gewissen kaufen, weil wir wissen, ein Teil des Geldes geht an das Team, wie spricht man das richtig aus? Kubeka Assos. Fand ich, also Assos hat ja, glaube ich, schon immer das Team NTT ausgestattet, aber war noch nie, wenn ich mich recht entsinne, irgendwo mal Namenssponsor von einem Team.
Hm.
Also hatte, ich glaube, in der ganz frühen Geschichte hatte Assos auch immer nur das die Schweizer Nationalmannschaft und ich glaube irgendwie, warum auch immer, die brasilianische Nationalmannschaft oder irgendeine Nummer war da, nur diese zwei Mannschaften ausgestattet und ist dann später zum MTT, ich glaube auch mal BMC oder so ausgestattet, aber immer nur so nicht als Namenssponsor, sondern einfach das Zeug zur Verfügung gestellt. Und ja, also ich glaube, ne, scheint zu laufen bei Assos, ne? Also kommt genug rein, dann muss auch mal was raus, weil nützt ja nichts, das nur auf der Bank zu haben. Also kann ich mit leben. Die Mitglieder des Teams sind mit Sicherheit auch ganz zufrieden. Die Klamotten sind ja, also wie soll man sagen, über das Design kann man mit Sicherheit streiten, über die Qualität insbesondere der Hosen kann man, glaube ich, kaum was Negatives finden.
Nee, also ist jetzt mir auch nicht bekannt, dass die vorher schon mal bei einem anderen Team als aktiver Sponsor irgendwo im Namen zu lesen gewesen wären. Mhm. Und ja, für das Team NTT war es wirklich Rettung in letzter Sekunde. Da hatten, meine ich, nur noch eine Handvoll Fahrer, die überhaupt da unter Vertrag standen fürs kommende Jahr. Und plötzlich, quasi über Nacht, standen da alle Arbeitslosen, um es mal in Anführungs- und Schlusszeichen zu sagen, vor der Tür und haben angeklopft.
Mhm. Assos hat ja, wurde, glaube ich, auch vor ein paar Jahren, sind die durch einen großen Investor aus den USA, ich will nicht sagen aufgekauft werden, aber da wurde ordentlich Geld reingebuttert. Also nicht, weil es denen schlecht ging, sondern einfach, weil da jemand sich eingekauft hat. Und seitdem machen die auch so ein bisschen so einen Wandel durch. Also sowohl in Werbung, als auch, ne, so wie sich die Firma nach außen darstellt. Es ist, denke ich mal, auch so ein Schritt aus dieser Richtung kommend oder weiter in diese Richtung gehend, ein anderes Image sich aufbauen zu wollen oder zu müssen vielleicht auch heutzutage. Finde ich ganz aus der Perspektive auch sehr, sehr interessant, dass sie da das gegangen sind. Und
ja, aber für das Team hätte ich mir jetzt erhofft, dadurch, dass die wieder Kubeka als Hauptsponsor haben, dass die so ein bisschen vielleicht zu ihrer ursprünglichen Mission zurückkehren, die da war, nämlich afrikanische Talente in den Radsport zu führen. Aber ja gut, wenn man jetzt mal so den Kader durchguckt, da sehe ich jetzt also wenige afrikanische Fahrer für die kommende Saison. So Nick Dlamini ist da jetzt so der einzige, der mir jetzt so auffällt, außer die Van Rensburg, vielleicht Van Rensburgs vielleicht noch, aber auch das sind ja jetzt keine Talente mehr, sondern eher alteingesessene Fahrer.
Also altes Eisen meinst du?
Das vielleicht noch nicht, aber die sind ja jetzt, brauchen kein Team mehr, das sie ausbildet. Das hat so ein bisschen damals mit der Verpflichtung von Mark Cavendish beziehungsweise mit Gerald Ziolek damals schon begonnen, dass die eigentlich von dieser ursprünglichen Mission weg waren und sich da mehr so zu einem internationalen Team entwickelt haben.
Ja, aber also vielleicht müssen sie das, oder ergab sich die Notwendigkeit dessen einfach auch da, durch die Notwendigkeit dessen, dass man kein Geld mehr bekam oder nicht genug Geld zur Verfügung hatte.
Ich fände es halt cool, wenn es mal wirklich so ein Outlaw-Team geben würde, die nur mit afrikanischen Fahrern antreten. Also das hätte wirklich was.
Ja, ich finde einfach, also es gibt das doch in ganz vielen so amerikanischen Sportarten, ne, dass sie so ein Farmteam gründen müssen, ne, so ein, was dann zweitklassig fährt oder in niederen Klassen. Ne, warum gibt's das nicht? Oder warum wird das nicht von irgendeinem Land, einem afrikanischen Land auch? Ne? Ich habe es leider immer noch nicht durch, weil ich jetzt in letzter Zeit dann doch wieder zu wenig Zeit hatte. Aber es gab ja damals auch so kolumbianische Teams, ne, die fast staatsgesponsert waren, wo junge Fahrer dann nach Europa geschickt wurden.
Oder nimm das Beispiel Euskaltel, die holen nur Basken.
Genau. Ne? Also sowas, fehlt das Geld oder ist das Geld nicht da, weil es woanders ist oder, ne? Das sind die Fragen, die
man sich halt trotzdem immer noch ganz gut finde, dass sie halt auch viel von dieser Stiftung, so wie ich das richtig vielleicht gelesen habe, dafür zur Verfügung stellen, dass Kindern in Afrika Fahrräder bereitgestellt werden.
Ja, allein um die Wege zu den Schulen und so weiter. Auch dieses World Bicycling Relief, es geht ja auch in die Richtung. Ja, das ist auf jeden Fall mehr als unterstützenswert, ne? Aber das eine ist ja auch Ausbildung in gewisser Hinsicht, ne? Und ja, mal gucken, ob sowas nicht doch nochmal irgendwann geben wird oder das Team zu seinen Wurzeln zurückkehrt.
Wobei, ja, aber apropos Kolumbien, da habe ich jetzt auch noch gelesen, also da wird jetzt hinter den Kulissen an so einem Deal gebastelt, ich weiß nicht, ob es jetzt schon offiziell ist, dass das Team Education First bzw. Jonathan Waters versucht, das einzufädeln mit dem kolumbianischen Staat, so einen Deal, dass die sich entweder als Sponsor beteiligen oder er das sozusagen so eine Art Talentförderungsprogramm auflegt, wo er halt oder das Team Education First dann Vorteile bei der Rekrutierung von kolumbianischen Talenten hat.
Aha. Weiß ich jetzt. Also ich finde solche Deals zwischen Staaten und Teams immer so ein bisschen, so eine Art Vorkaufsrecht klingt für mich schmutzig, um ehrlich zu sein. Also so klingt so ein bisschen hier so Prima Nocta-mäßig aus dem Mittelalter noch. Das klingt für mich nicht so, als fände ich das uneingeschränkt gut. Um es mal sehr, sehr vorsichtig zu sagen.
Auf der anderen Seite natürlich für ein Team wie Education First, die jetzt nicht in der Liga spielen, was das Budget angeht, vielleicht von einem Team Ineos oder auch einem Team Jumbo-Visma, eine Möglichkeit, Talente zu entwickeln und die dann irgendwann so weit zu haben, dass sie auch mal auf Augenhöhe mit den ganz Großen kämpfen können.
Ja. Das würde mich auch für die freuen. Ich habe ja schon oft genug hier gesagt, dass ich durchaus Sympathien für dieses Team habe. Das Ding ist nur, also so eine Partnerschaft finde ich dann immer schwierig, weil ja, das ist schon irgendwie, hat das Geschmäckle. Ich bin da nicht so, ich weiß nicht.
Aber auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob man was sagen würde, wenn jetzt das Team Bora Hansgrohe eine Partnerschaft mit dem BDR eingehen würde.
Ja, BDR ist ja wieder was anderes, ne? Das ist ja ein Radsportverband und nicht mit dem Staat, ne? Also ich weiß, was du meinst, ne? Es will ja keiner was Böses, aber das irgendwie gefällt mir das nicht. Das passt mir nicht so ganz, weil das hat auch so ein bisschen dann oder zusehends was von Leibeigenschaft oder sonst was. Nee, das mag ich nicht haben. Ne, also ich unterstelle einfach auch, dass, wie gesagt, ne, immer, ich habe ja Sympathien dafür und finde das Team ja auch sympathisch und schön und gut. Aber nee, so mag ich nicht. Aber ich wollte gerade
noch. Gewinnt ja einer von uns das Rennrad von Rigoberto Urán.
Ja, das ist meins. Ich weiß nicht, das werde ich dann an die Seite stellen müssen für meine Kleine. Ne, weil das, also bis meine Tochter da drauf passt. Das wird noch ein bisschen was dauern, aber das wird definitiv an meine Tochter gehen. Also das ist gar keine Frage. Ich habe ja auch festen Glauben daran, dass wenn du es gewinnst, das auch meine Tochter kriegt. Oder wir würden das dann auch hier so lange verwalten, bis du mal einen Sohn oder eine Tochter hast, die es dann haben kann. Völlig runtergerotzt.
Was will ich denn? Damit ist mir viel zu klein.
Ja, eben. Aber dann hast du hast ja vielleicht irgendwann auch mal den Nachwuchs. Ne? Das kann ja auch sein. Also sei euch gegönnt.
Ja, bis dann ist das schon wieder antiquiert, das Rad.
Ja, aber dann ist es oldschool. Das ist auch gut.
Bei der Heroika mitfahren.
Ja, das wird hoffentlich noch ein bisschen dauern. Wie sind es auf jeden Fall? Googelt einfach mal Champs-Élysées Urán Gewinnspiel. Da gibt es ein Rad von Rigoberto Urán zu gewinnen. Ich glaube, Rahmengröße 51 oder 54. Ein bisschen klein. Aber naja. Ne? Es gibt ja auch noch kleine Menschen. Zur Not einfach verkaufen. Also die Laufräder zum Beispiel kann man ja immer noch nehmen. Und die Gruppe ab. Also eigentlich kann man ja alles bis auf den Rahmen runterstrippen. Und dann packe ich das auf mein 15 Jahre altes Canyon, die ganzen Anbauteile. Naja, wir haben den Faden komplett verloren, möchte ich gerade nochmal anmerken. Wenn ich nicht hier eine Liste hätte, wo ich reingucken könnte, wüsste ich jetzt nicht mehr, wie wir den Weg vom Champs-Élysées über Rigoberto Urán zu Assos gefunden haben, aber wenn wir nicht mal zu Assos zurückgehen, sondern einfach nach Kasachstan abbiegen, auch so eine Verquickung zwischen Radsport und Staatswesen, wo ich nicht uneingeschränkt Fan von bin, aber dort unter dem Protektorat von Alexander Vinokurov agiert das Team Astana und das bekommt jetzt auch einen zweiten Sponsor dazu.
Ja, nämlich Premier Tech oder Premier Tech, heißt diese Firma.
Nie gehört vorher. Wie ich
aus der Pressemitteilung lese, steht hier drin, Sustainable Solutions for Professional Growers and Gardeners, Automated Systems for Packaging and Material Handling, Systems and Technologies to Treat Recycled Water and Digital Solutions to Increase Manufacturing Efficiencies.
Da kommt wieder dann David Zabriskie und wie heißt der andere nochmal? Ich vergesse den Namen immer. Floyd Landis ins Spiel. Die machen Kifferbedarf.
Ja, also so, Lösung das, für Gärtner, ja.
Ja, genau, Lösung für Gärtner. Der Zabriskie und Floyd Landis kaufen da immer ein, um ihre Hanfplantagen da aufrechtzuerhalten. Und so wird die Verbindung dann zwischen Floyd Landis und Vinokurov greift da wieder. Also die alten Verbindungen. Nee, keine Ahnung, also noch nie gehört. Wird wahrscheinlich auch irgendeine Industrie sein, mit denen wir nie irgendwas zu tun haben werden. Aber wenn die genug Geld haben, ich verstehe jetzt nicht, wie dir da die Verbindung zu ausgerechnet dem Astana zustande gekommen ist. Aber
ja, wahrscheinlich auch so ein bisschen in der Notfrist der Teufel auch fliegen. Also ich kann mir vorstellen, dass da jetzt die Sponsoren nicht zwingend Schlange standen bei Astana. Mhm. Und wahrscheinlich hat auch der Staat Kasachstan gesagt, wir sehen aktuell nicht die Rentabilität in dem Team für uns als kasachische Nation, weil, nehmen wir jetzt mal Lutsenko außen vor und ja, das ist da also ziemlich der einzige kasachische Fahrer, der da irgendwie heraussticht oder herausragende Leistungen bringt, und Blasow ist halt Russe, das ist für die Kasachen dann, denke ich, auch nicht so interessant. Und interessant fand ich aber vor allem, was dann der sportliche Leiter, einer der sportlichen Leiter mal gesagt hat, jetzt in den letzten Tagen, als es da auch Gerüchte gab, dass Fabio Aru sich bei dem Team wieder beworben hat, hat er nämlich gesagt, nein, unsere Strategie ist es nicht mehr, fertige Fahrer zu kaufen, sondern junge Fahrer auszubilden.
Ja, also haben sie mal einen Segen für, aber irgendwie, dem Team Astana glaube ich alles und nix irgendwie, also die machen einem oft Freude, ne? So ein Jakob Fuglsang sieht man immer wieder gerne, aber solange da noch die alten Verbindungen sind, solange da noch die alten Seilschaften agieren, bin ich da irgendwie nicht so ganz zu 100%ig kann ich dahinter stehen. Muss ich sagen. Also ich weiß, du warst mal größer.
Ziemlich undurchsichtig, ja.
Ja, genau, undurchsichtig. Auf der anderen
Seite, jetzt ist auch noch ein kanadischer Einschlag mit in dem Team. Eigentlich ist es kasachisch, aber zwischendurch war es fast komplett italienisch, das Team, durch den ganzen Betreuerstab und auch die Fahrer. Aber jetzt, ja, mit der kanadischen Beteiligung ist es ja eigentlich noch undurchsichtiger. Aber sie haben ja natürlich auch schon, glaube ich, mit Ugo Uhl einen kanadischen Fahrer unter Vertrag. Von daher hat der mit Sicherheit seinen Vertrag für die nächsten paar Jahre da fest eingeplant.
Ja, das glaube ich auch. Ja. Entschuldigung. Doch noch ein Frosch im Hals. Wo waren wir denn stehen geblieben? Ich hatte noch irgendwas zu Team Kasachstan. Was war das denn? Ich wieder vergessen. Irgendwie auch so eine Meldung, die letzten Tage an mir vorbeigerauscht ist. Naja, vielleicht komme ich später wieder drauf zurück. Das kann ja durchaus sein. Genau, Lutsenko, verdammte Axt, hat mir schon gesagt, bleibt dann auch bei Astana. Und vielleicht machen wir hier an der Stelle mal so eine Kapitelmarke. Das heißt, wenn ihr jetzt aufgewacht seid, könnt ihr zu dieser Kapitelmarke zurückspringen. Denn wir kommen zum deutschen Team Sunweb. Ups, jetzt habe ich mir mein Fenster zugemacht, ich Idiot. Ein bisschen hitzig. Bin noch nicht mit den zwei Monitoren hier wieder ganz auf wenig Kriegsfuß. Das Team Sunweb hat sich optisch auch ein bisschen verändert. Und ich habe ein bisschen despektierlich irgendwo gesehen, so nach dem Motto, hey, Team Sky is back. Finde ich, stimmt nur ein bisschen.
Erinnert aber, finde ich, sehr an die Trikots, die Team Sky hatte.
Ja, ich weiß es nicht.
Mit diesen beiden
Streifen,
was da vorher, glaube ich, 21st Century Fox war, ist jetzt bei dem neuen Team-Trikot da das doch sehr ähnlich, finde ich.
Ach, ich finde es gar nicht so sehr, aber ich kann nicht genau, also ich finde dadurch, dass da mehrere Schwarztöne sind, unterschiedliche Schwarztöne, ne, an den Seiten und vorne,
Ich finde, man muss es halt sehen, wenn es im Peloton mal gefahren ist, das Trikot,
Ja.
weil man sieht es jetzt halt nicht von hinten und im Fernsehen sieht man halt immer nur die Rückenaufnahmen meistens.
Ja, und dieser seitliche Schriftzug ist ja auch noch mal ein bisschen anders. Also ich bin da nicht ganz so auf der Meinung, ne? Also, wenn man es einmal gesehen hat, wird man den Gedanken nicht mehr los. Das ist das Problem, ne? Also, dann ist es vorbei. Aber ich finde es jetzt nicht ganz so extrem.
Ja, aber bedenkt ist das Ganze ja nur dadurch, dass der komplett der Sponsor wechselt. Also Sunweb bleibt zwar weiterhin als Sponsor beim Team Sunweb sozusagen, aber das Team heißt jetzt DSM und es ist ein niederländischer Chemiekonzern.
War mir vorher auch komplett unbekannt, ne? Also nie von gehört. Aber ja, Chemiekonzerne hat bei mir immer so ein bisschen.
Jahresumsatz von 9 Milliarden.
Ja, ist jetzt auch nur, ob du jetzt 3 oder 9 hast, ist für mich jetzt auch okay, ja, Jacke wie Hose, verdienen viel. Ich glaube, Chemiekonzerne können sowohl sehr, 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 sehr nett sein, als auch sehr böse sein. Müssen wir mal gucken, was da am Ende des Tages rauskommt. Was wollte ich denn sagen? Ich finde es schön, dass das Damen- und Herren-Trikot, dass das gleich ist, ne? Dass man auch so eine Corporate Identity irgendwie macht. Die Räder, die Scott-Räder, finde ich jetzt so. Also eigentlich, Scott macht für mich sonst immer relativ unauffällige Räder. Die finde ich jetzt einigermaßen auffällig. Also so mit dem glänzenden Elementen da. Für ein schwarzes Rad finde ich das ein Eyecatcher. Müssen wir auch mal gucken, wie das dann auf den. Im Peloton aussieht. Ich finde es ein bisschen schwierig, oder ist es auch schon aufgefallen, dass viele Räder, die mit Shimano-Gruppen ausgestattet sind, also wir haben, glaube ich, in der letzten Saison, Anfang der letzten Saison ja schon mal darüber gesprochen, dass es mittlerweile kaum noch Campagnolo gibt im Peloton, dass die aber alle unten an der Kettenstrebe so dick fett Shimano dran stehen haben. Ist das auch schon mal aufgefallen?
Ja.
Das finde ich so gar nicht hübsch.
Nö, für das Rad mit Sicherheit nicht. Für den Sponsor ist es gut.
Ja, auch mich streckt da, also ich finde das auch nicht schön gemacht. Also weißt du, das sieht eigentlich auf vielen Ebenen sieht das nicht schön aus. Ne? Also so technisch irgendwie finde ich nicht gut. Also
Vielleicht verzerrt das hier auf dem Bild auch nur so ein bisschen, aber für mich sieht das aus, als wäre das irgendwie ein 65er Kettenblatt, was da vorne montiert ist. Das sieht einfach riesig aus
ja,
im Verhältnis zu dem Fahrrad.
Das kann gut sein, aber weiß ich jetzt auch nicht 100%. Ja, aber weiß nicht. Also das mit dem Schwader gefällt mir nicht, obwohl ich nachvollziehen kann, warum es passiert. Ja, aber ne, gut, dass es dem Team gut geht. Ne? Also das offensichtlich hat sich die Arbeit der letzten Jahre da ausgezeichnet und das ist auch schön. Also ich finde, das Team hat uns im vergangenen Jahr sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also mit ihrer Taktik. Insbesondere bei der, wo älter war es, glaube ich, ne? Wo wir
Bei der Tour vor allem.
bei der Tour habe ich das gesagt. Es hat sich alles so überschnitten, ne?
Ich erinnere nur an Mark Hirschi.
Ja, genau. Okay. Ja, dann war das. Dort, also Sunweb, alles Gute fürs kommende Jahr, viel Spaß, bleib gesund und mach so weiter. Kommen wir jetzt zum nächsten Programmpunkt im Prinzip. Einzelne Fahrer, die von A nach B gewechselt sind. Und da kommt so manche Meldungen dazu. Es ist selten so, dass wir uns jetzt Nachrichten schreiben wegen einzelner Meldungen, die irgendwann kommen. Aber als du mir geschrieben hast, warte, ich zitiere, wenn ich darf ich öffentlich zitieren?
Na
Das ist
klar.
zitierfähig. Als du mir geschrieben hast, okay, der erste Teil lasse ich mal weg. Bewusste Auslassung. Bum, 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 bum. Trotzdem freut es mich irgendwie für Cavendish. Da hatte ich keine Zeit, irgendwelche Meldungen zu lesen. Und dachte ich mir, was ist denn jetzt mit Cavendish passiert? Und dann dachte ich mir, okay, dann hat er wahrscheinlich doch noch irgendwo einen Vertrag gekriegt oder ein
Gnadenbrot.
Gnadenbrot. Und dann habe ich überlegt, wo könnte das sein? Also bevor man jetzt nachguckt, kann man ja auch erstmal ein bisschen grübeln. Und dann erinnerte ich mich, dass wir es, beziehungsweise wenn ich wir sage, meine ich eigentlich du, schon vor längerem hatten wir die Meldung mal hier, ne? Dass sich durchaus die beiden Parteien da, also der König, wie heißt denn jetzt dieses Jahr, der König Quickstep noch, dass sich der König Quickstep und Cavendish durchaus annäherten, um es mal so auszudrücken. Und das ist jetzt dann final auch so gekommen.
Ja, also es gab vorher schon wohl Gespräche zwischen oder Telefonate zwischen Patrick Lefebvre und Mark Cavendish.
So, da möchte ich mal Mäuschen
Jetzt
spielen, wenn die zwei telefonieren. Hi
und
Mark,
jetzt
alright.
ist es dann tatsächlich Wirklichkeit geworden und es ist ein Transfer, der entweder total in die Hose gehen kann oder aber der aber auf jeden Fall auch ja, doch ein paar positive Seiten hat, also auch abseits des rein sportlichen Werts ist natürlich so ein Mark Cavendish für den Bekanntheitsgrad dieser Mannschaft nochmal oder den Beliebtheitsgrad, um noch Sympathiewerte zu sammeln, vielleicht auch ganz gut, weil es spielt ja nicht immer nur das reine Können auf der Straße eine Rolle, sondern auch beispielsweise, wie ist derjenige bei Social Media aktiv, wie viele Follower hat der da, wie viel Reichweite kann der meinem Team generieren. Also das mit Sicherheit neben der sportlichen Komponente hat Patrick Lefebvre dazu bewogen, den nochmal unter Vertrag zu nehmen.
Ja, und auch so eine Geschichte, ne? Was weiß ich, bei irgendeinem belgischen Rennen, du kannst, der wird jetzt auch nicht mehr den Anspruch haben, bei jedem Rennen der Leader zu sein. Ja, also
Nee,
so.
und er wird mit Sicherheit auch nicht mehr für das Gehalt dort fahren, wofür er beim ersten Mal damals so unterschrieben hat.
Nee, aber nichtsdestotrotz, den kannst du jetzt auch mal zu einem Rennen mitnehmen, wo es vielleicht darum geht, dass du nicht die erste Riege hinschickst, ja, und ein kleineres Rennen in irgendwo in Belgien, wo dann Mark Cavendish mitfährt, der dann aber auch ein Publikumsmagnet noch sein kann, ne, wo man weiß, der hat, was weiß ich, 33 Siege bei der Tour gefahren, ne, und ich schätze noch ein, ne, wenn dann irgendjemand am Straßenrand steht und sagt, hier, Mark, ich will ein Foto mit dir haben, gehört der mit Sicherheit nicht zu den Fahrern, der sagt, fuck off, sondern da einfach hingeht und ein Foto macht, ne, also der ist einfach ein, der klingt jetzt blöd, aber das ist ein gutes Aushängeschild, finde ich, für jedes, kann er ja für jedes Team sein. Wenn er sich wohlfühlt, wenn da alles gut ist und Petter Todt auch gute Laune hat. Insofern halte ich auch in Mark Cavendish immer für eine Bereicherung für ein Team.
Ja, und er steht sich da jetzt auch nicht, also wenn er da mal irgendwie Siegambitionen hat, nicht großartig im Weg mit anderen Fahrern, also das Team der König Quickstep hat der Sam Bennett, ja, Fabio Jakobsen muss man jetzt mal sehen, was aus dem noch wieder wird, ob der nochmal so richtig zurückkommt oder auch ein Alvaro Ochs für die Sprints, also das ist jetzt nicht ein super duper Überangebot an Sprintern da und wie ich es jetzt gelesen habe, will man ihn auch da erstmal behutsam reinführen und wenn es ein Team hinbekommen könnte, ihn wieder in die Spur zu bringen, dann auf jeden Fall diese Mannschaft, das weltbeste Team.
Ja, also blicken wir mal sehr gespannt drauf. Ich bin vor allen Dingen erstmal gespannt, was für Rennen er nächstes Jahr fahren wird. Und dann werden wir mal sehen. Also ich glaube, wenn wir jetzt mal die Uhr um 12 Monate nach vorne drehen würden und Rennen stattgefunden haben, also gehen wir mal, wenn wir jetzt mal einfach rein hypothetisch sagen würden, dass die nächste Saison relativ normal verlaufen würde, würde ich, glaube ich, das denken, dass so drei Siege hätte auf der Uhr. Nichts Großes, nichts große Rennen, aber einfach so kleine Dinger, wo er für das Team mitfährt, wo er für das Team die Eisen aus dem Feuer holt. Das würde mich freuen. Und das wäre auch für ihn schön, so einen Abschluss nochmal zu machen. Also in Belgien irgendwie so ein Rennen zu gewinnen, das mit Sicherheit was Schönes. Fabio Aru wird sich wahrscheinlich auch freuen, wenn er nochmal ein Rennen gewinnt. Ob er das mit Quebeca Asos machen wird, also er wird gut sitzen im Sattel, aber ob er als Erster aus dem Sattel wieder aussteigen kann, weil er angekommen ist, da bin ich nicht ganz sicher.
Auf jeden Fall wird er sehr froh sein, dass er jetzt überhaupt noch ein Team gefunden
Dass er
hat.
überhaupt noch
Also
ein
wir
paar
hatten es
Dübels
ja,
zur Verfügung gestellt bekommt.
dass er da bei sämtlichen Mannschaften jetzt gefühlt irgendwie die Klinken geputzt oder desinfiziert hat. Hatten wir ja schon mal die Meldung, dass er bei Alpecin sogar Cross fahren wollte. Und jetzt ist er bei Quebeca Assos doch noch untergekommen, mit Sicherheit auch ähnlich wie Mark Cavendish zu deutlich verminderten Bezügen, als er sie vorher in seinem Vertrag hatte beim Team UAE, wo man ihn am liebsten schon vor der letzten Saison vor die Tür gesetzt hätte. Und das ist für mich so eigentlich so eine der spannendsten Fragen jetzt schon vor der neuen Saison. Schafft es der nochmal irgendwie so die Kurve zu kratzen und zur alten Stärke zurückzufinden? Weil man muss auch sehen, der ist ja auch in Anführungs- und Schlusszeichen erst 30, also das ist eigentlich ein Alter, wo ein Radsportler so in seine besten Jahre gerade reinkommt. Und ja gut, also bin da ein bisschen skeptisch, weil die Mannschaft Kubeka oder NTT, wie sie vorher hieß, war jetzt nicht besonders dafür bekannt, dass sie ja irgendwie super Transfers getätigt hat oder gute Transfers und die dann nochmal in die Weltklasse geführt hat. Von daher muss man mal sehen, da wird es mit Sicherheit auch vielen von seiner Eigeninitiative abhängen, was er da bereit ist zu verändern oder nochmal zu investieren.
Du hast jetzt gesagt, du bist pessimistisch. Jetzt mal Butter bei der Fisch. Sehen wir nochmal einen Aro, der bei einer Grand Tour vorne mitfährt? Deine Meinung? Also jetzt so aus der Pistole geschossen, du hast jetzt 3 Sekunden nachzudenken. 1, 2, 3. Ja oder nein?
Ganz vorne nein. Etappensiege ja, würde ich sagen, vielleicht.
Was war es heute? Das habe ich jetzt nicht mehr verstanden.
Etappensiege vielleicht, ja, aber ich lasse mich gerne auch eines Besseren.
Du, das ist ja wie Cavendish, ne? Ich würde ihm natürlich noch einen Toursieg gönnen, genauso wie ich André Greipel noch mal einen Toursieg gönnen würde, also nicht die komplette Tour, sondern eine Etappe natürlich.
Auf der anderen Seite ist ja so meine Herangehensweise und auch meine Lebensweise, die ich allen versuche mitzugeben. Ich gehe immer mit ganz niedrigen Erwartungen an die Dinge ran, dann kann ich auch nicht enttäuscht werden.
Ja, das stimmt. Aber nichtsdestotrotz, man kann ja das realistisch. Ich glaube auch nicht, dass der nochmal was macht. Ganz ehrlich, nein. Also, ich bin, ne, Aru ist jetzt auch so ein Fahrer, ja, nur kann er ruhig, also wäre jetzt nicht schlimm, also würde mich durchaus freuen für ihn. Aber so richtig glauben mag ich es nicht mehr. Ich glaube, ne, wie du sagst, also ganz vorne wird er mit meiner Meinung nach auch nicht mehr mitfahren. Vielleicht wird er nochmal. Irgendwie so eine kleine, so eine.
Aber spannend jetzt, was so dieses Team Kubeka da zusammenbaut für die kommende Saison. Also die kaufen gefühlt alles, was jetzt noch irgendwie so ein bisschen Qualität hat, Rang und Namen und nicht so viel Geld kostet zusammen, aber so eine richtige Strategie jetzt entweder für Grand Tours oder für Klassiker steckt da noch nicht so richtig dahinter, habe ich das Gefühl.
Das ist ein bisschen wie Schrotschießen. Ne? Die ballern irgendwo hin und gucken dann mal, was hängen
bleibt. Wo was hängen bleibt, ja.
Hat man so das Gefühl. Also muss man mal schauen. Ich bin da auch nicht, ich glaube auch, das führt zu nichts. Also ich glaube, das ist so ein bisschen irgendwie, denen fehlt halt einfach die Strategie. Also ne, das
ein bisschen wie Israel Startup Nation.
Ja, wobei ich das bei ja, eigentlich schon. Also da weiß man auch nicht so recht. Das Problem ist einfach, dass...
Die haben auch alles gekauft, was...
Ja, aber dass die Emirate noch das Glück haben, dass sie letztes Jahr mit Pogacar einfach da auch Glück hatten, ne? Also...
Ja klar, die haben halt, wenn du viel machst, dann hast du auch irgendwo mal einen Treffer.
Wer viel erntet, kann auch zumindest ab und an mal mit einer sehen, dass man was ernten kann. Was habe ich andersrum, glaube ich, ne? Wer erntet, Wind
sät, wird Sturm ernten.
Nee, wer viel sät, der wird doch ab und zu mal irgendwas ernten. Das ist dann schon okay. Ja, warten wir mal ab. Aber Aru, zumindest nochmal untergekommen, ne? Der soll ja auch nicht nur vom Brot und Wasser leben, obwohl das muss er jetzt vielleicht erstmal wieder. Auch eine Meldung, ein Fahrer, der auch noch zum Glück seinen Vertrag bekommen hat, wo wir jetzt aber sagen, haben wir auch schon, ne, we named it, Miguel Angel Lopez geht zu Movistar. Haben wir, glaube ich, sogar schon besprochen im Sinne von
Gerücht.
Sehr, sehr sicher erklärt. Ja, gerüchtet, ich hatte das schon. Also gedanklich war der bei mir schon im blauen Trikot unterwegs. Was hältst du davon?
Ja, für die Mannschaft ein guter Transfer. Also mit Sicherheit einer, der noch ein bisschen Potenzial hat, sich zu verbessern und auch mal eine Grand Tour sogar am Ende zu gewinnen. Ob das jetzt bei Movistar mit dem Umfeld dann der Fall sein wird, weiß ich nicht, ob das da das richtige Team ist, aber auf jeden Fall vom Image und vom Charakter her passt er da gut rein.
Ich frage mich gerade, ob das für ihn, ist das für ihn wirklich ein Aufstieg? Ich weiß es gerade nicht.
Von Astana zu Movistar, ja, ist so ein bisschen vom Regen in die Traufe. Also klar, mit Sicherheit haben die durch die Toursiege von Delgado, Indurain und Pereiro und was weiß ich, eine Riesenerfahrung, aber
die damals dabei waren, die deren Enkel sind jetzt da am Start. Also wann war ein Delgado-Sieg?
1988, glaube ich.
88, ja. Weißt du, wie viele Jahre das her ist? Sollen wir mal kurz rechnen?
Das sind 32
Ja,
Jahre.
das ist wie wenn du jetzt, keine Ahnung, wir waren doch beim Fußball. Guck mal, SSV Braunschweig. Ja, noch einen großen Titelaspirant für den.
Ja, aber erstaunlicherweise ist das so ein gängiges Jargon, sag ich mal, in einschlägigen Fachmedien, dass es immer wieder als Argument bei der Beurteilung von Movistar-Fahrern von Grand Touren angeführt wird, dass sie doch so eine große Erfahrung bei Grand Touren hätten.
Ja, an dieser Stelle werde ich ab sofort jedes Mal sagen, und SSV Braunschweig wird deutscher Fußballmeister. Ich hoffe, wir haben keine Braunschweiger Hörer, die jetzt böse sind. Ich möchte mich in aller Form entschuldigen, aber es war die einzige Mannschaft, die mir irgendwie einfiel jetzt gerade. Ja, also ich würde ja mal auf die letzten paar Jahre gucken, und da ist das, was wir am meisten von dem Team Movistar in Erinnerung, oder zwei Sachen sind vom Team Movistar aus den letzten Jahren bei mir in Erinnerung geblieben. Zum einen ein Fahrer, der wirklich, glaube ich, fast alles dort überschattet, und das ist einfach Valverde mit seinem Talent, seinem nicht kaputt gehen und was auch immer man es nennen mag. Und natürlich deren Fernsehauftritt bei Netflix als große Leistung, filmische Leistung, also die gewinnen vielleicht nochmal einen Oscar oder einen Emmy. Aber naja, ich bin gespannt. Also ich kann mir vorstellen, dass es ihm da gut geht, dass er vielleicht so ein bisschen mehr Heimat da hat, mit dem dann auch teilweise Lateinamerika, allein Sprache, Mentalität und so weiter, dass ihm das entgegenkommt. Warten wir mal ab.
Für den Sponsor ist es auf jeden Fall ein super Transfer, weil Movistar Telekommunikationsunternehmen im spanischen Raum, die auch sehr in Südamerika aktiv sind, haben sie da jetzt natürlich wieder einen, den sie da irgendwie vor die Kamera stellen können, und die sind mit Sicherheit zufrieden mit Herrn Unzue jetzt.
Absolut, da gar keine Frage. Also da muss man gar nicht drüber reden. Insofern macht das, glaube ich, für beide Seiten auch Sinn, dieser Transfer, auch wenn Astana da natürlich jetzt ja, ein Fahrrad, der durchaus, sag ich mal, so vorne mitfahren kann. Education First macht auch noch mal ein paar Verpflichtungen, beziehungsweise zumindest eine Verpflichtung, und holt sich Barta ins Team. Hatten wir, glaube ich, vorher, das war so eine Meldung, das kam jetzt aus dem Nix, ne, Will Barta.
Ja, der war ja vorher beim Team CCC und hat auch lange noch nach einem Vertrag gesucht, einen neuen. Und das war derjenige, der bei der Vuelta bei diesem Zeitfahren um eine Sekunde von Roglic geschlagen wurde. Nur mit Sicherheit auch ein riesiges Potenzial der Fahrer, und auch für das Team Education First, ja, so in Anführungsschlusszeichen einen heimischen Fahrer zu holen, auch mal wieder ein guter Transfer.
Ich sehe gerade noch Vierter von Lüttich, Bastonio Lüttich mal gewesen, 2017. Also gehe ich mal von aus, auch ein sehr universell einsetzbarer Fahrer, der sich auf vielen Terrains wohlfühlen wird. Was haben wir denn? Die Meldung sagt mir so gar nichts, weil der Name sagte mir jetzt auch spontan überhaupt nichts. Antonio Tiberi.
Ja, genau, habe ich jetzt.
Helfe mal auf die Sprünge.
Reingenommen, weil der Fahrer ist erst 19 Jahre alt, also Geburtsjahr 2001, und
da kriege ich gerade eine kurze Depression.
ist so, also gilt so unter gemeinhin als eines oder wenn nicht gar das größte Talent auf dem italienischen Radsporthimmel, und hat da auch schon einige gute Resultate auf der Pfanne, beispielsweise Dritter bei den U23 nationalen Meisterschaften im Zeitfahren als 19-Jähriger. Oder auch, ja, so kleinere Rennen hat er auch schon gewonnen.
Junioren-Weltmeister 2019 im Zeitfahren.
Genau, das kommt auch noch dazu. Also man sieht schon enormes Potenzial mit 19 Jahren und wechselt jetzt in die Profiabteilung von Trek Segafredo und kommt dann vom Team Colpack, was so ein bisschen das Farmteam vom Team Trek Segafredo ist, aber für die Mannschaft haben sie jetzt auch wieder auf dem italienischen Markt, was ja für Segafredo sehr wichtig ist, ein Top-Talent.
Und auch hier 2018 Neunter bei den Weltmeisterschaften auf dem schweren Kurs in, was war Salzburg, Österreich?
Ja, Salzburg.
Also, ja, da wächst was heran. Also, nicht schlecht, Herr Specht. Aber deswegen, zumindest habe ich jetzt ein weniger schlechtes Gewissen, dass mir der Name noch nicht geläufig war. Aber die Erklärung ist ja dann eine gute dazu, warum ich das nicht wusste. Weitere Transfers.
Ja, und das, was auch ganz interessant ist, also unser nächster Transfer, den wir jetzt noch haben, es geht so ein bisschen um das Team Eolo Cometa. Das ist nämlich die Mannschaft von Alberto Contador und Ivan Basso.
Okay.
Die sind im nächsten Jahr sozusagen in die zweite Liga des Radsports pro Kontinentalbereich aufgestiegen, müssen sich dementsprechend auch verstärken und haben das jetzt beispielsweise mit Vincenzo Albanese gemacht, auch ein hoffnungsvoller italienischer Fahrer, der das mal war, haben den Francesco Cavazzi beispielsweise geholt, also viele italienische Fahrer ins Team geholt, also die haben da auch einen sehr italienischen Einschlag und auch mit Stefano Zanata, der früher unter anderem bei Liquigas lange Jahre war, einen ganz erfahrenen Sportdirektor jetzt nochmal geholt.
Ja, auch so altersstrukturmäßig relativ durchwachsen, also was heißt durchwachsen, aber da ist halt wirklich alles dabei, von relativ viele 20, 21, 22-Jährige, dann aber auch mit Francesco Cavazzi zum Beispiel ein 36-jähriger älterer Herr mit dabei, also auch so alles.
Ja, und für die beiden ist es ja sozusagen eine Win-Win-Situation, also für Basso und Contador, die können jetzt ihre neuen Räder, weiß gar nicht mehr den Namen jetzt von denen, können sie jetzt natürlich schön promoten durch ihr eigenes Team.
Ja, warten wir mal ab. Also bin gespannt und die nächste Meldung passt ja auch noch, glaube ich, dazu, ne? Ne, warte, das da ist das durcheinander geraten, glaube ich, bei unseren bei unseren Meldungen. Naja, wurscht. Drucker zu Cofidis. Also die Preise von Drucker haben sich zur Homeoffice-Zeit ja deutlich entwickelt. Das meinst du aber wahrscheinlich nicht.
Nee, ich meine Jampi-Drucker, der von Bora Hansgrohe zu Cofidis wechselt. Auf der anderen Seite bei Cofidis ein anderer Deutscher, Marco Mattis, der hat jetzt keinen neuen Vertrag mehr bekommen. Da sieht man auch, also die bauen jetzt sukzessive weiter auf. Cofidis haben nochmal Geld, wahrscheinlich ein bisschen dazugeschossen bekommen, haben ja Elia Viviani vor der letzten Saison geholt, hat da jetzt noch nicht so gezündet. Ja.
Jetzt habe ich es auch verstanden. Du hattest hier einen Link dazwischen gesetzt. Das ist einfach von dem Twitter-Account La Flamme Rouge so eine Art Übersicht von vielen, vielen, vielen mehr oder minder kleineren Transfers, die da gelaufen sind. Val Green zu genau. Education. Education First, muss ich jetzt auch erstmal wieder überlegen, wer war der Green nochmal? Helf mir da mal auf
die Sprünge. Green, ja, ein Klassikerfahrer, der da noch die Klassikerfraktion für Alberto Betiol verstärken soll. Jonas Rutsch ist auch ein sehr, sehr vielversprechender deutscher Fahrer, der jetzt in diesem Jahr zum ersten Mal ins Rampenlicht getreten ist bei der Mannschaft, bei den Klassikern.
Ich lese gerade nach, Simon Clark ist von Education First auch noch zu Assos gegangen. Also das, ich werde jetzt immer Assos sagen, das geht mir einfacher von den Lippen, muss ich sowieso am Tag so oft sagen. Auch noch so am Rande. Einer der Fahrer, die so mit, ich will nicht sagen, der zu der Spitze oder zu den berühmtesten gehört, die jetzt noch zu haben waren Edwald Bossenhagen, der jetzt auch den Schritt gemacht hat und untergekommen ist und ja, das bei Total Energy.
Ja, also der ist auch schon so ein bisschen gefühlt auf dem Zielgeraden zu seinem Herbst der Karriere.
Das hast du jetzt aber wirklich sehr, sehr schön gesagt. Er ist auf dem Weg zur Zielgeraden seiner Karriere. In anderen Worten, es geht jetzt bergab und er muss jetzt irgendwie noch mal kurz irgendwo den Haken einwerfen, um noch mal eine Saison dran zu hängen. Würde man es weniger positiv nennen.
Auf jeden Fall wurde da auch so ein bisschen spekuliert, dass es da angeblich ein Angebot gab für eine Rückkehr zum Team Ineos.
Ja,
aber ich vermute einfach mal, dass er sich aus finanziellen Gründen jetzt mehr oder minder für das Team Total entschieden hat, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Ineos ihm da jetzt nochmal so einen saftigen Vertrag anbietet, wie es dann Total machen kann, wo er auch eine andere Rolle hat. Also da ist er mit Sicherheit einer, für den auch mal gefahren wird und einer der wenigen Stars im Team sozusagen.
Aber glaubst du, dass er da aufgrund dessen, also dann ruht er sich aber schon sehr auf den Lorbeeren der vergangenen Zeit aus, wenn er da jetzt nochmal einen richtig dicken, fetten Vertrag bekommen hat, oder? Weil die sportlichen Leistungen, also ist ein Fahrer, den ich immer gern gesehen habe, gar keine Frage, ne? Wo ich auch wirklich Hochachtung davon habe. Und der, glaube ich, auch in seiner Heimat da gut verwurzelt ist. Das hat man von Markus ja früher mal gehört, dass die ganzen norwegischen Fahrer da oben sehr beliebt sind, sehr mit an ihren Vereinen hängen und so weiter und so fort. Aber ich gucke jetzt mal gerade, also die letzte Saison ist jetzt nicht so, okay. Also die letzte Saison kann jetzt nicht der alleinige Grund sein, warum er dann nochmal einen Vertrag gekriegt hat. Denn wenn man jetzt mal auf diese Pro-Cycling-Stats-Punkte guckt, war eigentlich die letzte Saison von den Punktezahl her die schlechteste seit 14 Jahren. Also, und das klingt wirklich böse.
Ja, aber generell bringt er ja viele Punkte mit.
Ja. Wie viele Points? UCI-Punkte? 10, 20, 22. Okay, dann hat er da mal einen zweiten Platz. 22, 72. Ach, hier unten sind sie aufgelistet, ich Idiot. 164. Ja, das sind jetzt nicht weniger, aber es ist jetzt auch nicht überragend. Also, keine Frage, ich gönne es ihm von ganzem Herzen. Ja, aber ob der jetzt da nochmal richtig, meinst du, er hat einen richtig fetten Vertrag gekriegt? Ist auch nur ein Jahresvertrag.
Gut dotiert, also Niki Terpstra wurde ja auch da mit einem ordentlichen Budget ausgestattet.
Ah, okay.
Naja, also der ist ja noch in dem ähnlichen Alter.
Ja, dann würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch, alles richtig gemacht. Nimm es mit, Edwald, nimm es mit. Mach die Taschen voll. So, Moscon haben wir noch und Kwiatkowski bleiben bei Ineos.
Ja, bei Kwiatkowski ist es so, dass er das gesagt hat, dass er seinen Vertrag da verlängern wird. Bisschen überraschend vielleicht, weil viele da mit einem Abgang gemutmaßt haben. Und dann noch Ganna und Geo Gegenhardt sollen auch schon neue Verträge unterschrieben haben. Das wurde, glaube ich, noch nicht offiziell verkündet, aber natürlich will man versuchen, zwei so Leistungsträger zu halten.
Ja, Kwiatkowski hätte ich ehrlich gesagt, überrascht mich das auch ein bisschen. Ich glaube, den müssen sie auch mit Geld irgendwie zugeballert haben. Irgendwie hätte ich gedacht, dass der, weiß nicht, dass der so in seiner Rolle dort nicht richtig zufrieden ist. Und das, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie ihn da wahrscheinlich mit Geld überredet haben, einfach da zu bleiben. Und er sich überlegen musste, okay, geh ich jetzt und versuche es nochmal. Weil für mich ist es so ein bisschen Einbahnstraße.
Ja klar, also der wird mit Sicherheit nicht so super große Freirollen bekommen jetzt in der Mannschaft oder die werden nicht oft für ihn fahren.
Ja, und wenn man sich mal anschaut, also was er in den letzten Jahren, ne, also 2020 hat er eine Etappe bei der Tour gewonnen, okay. 2019 Punktewertung Paris-Nizza, Gesamtwertung Polen-Rundfahrt, immerhin, ne, also das ist für ihn ja wahrscheinlich auch als Pole eine wichtige Veranstaltung. Aber ansonsten Gesamtwertung, okay, Vuelta Algarve 2018, aber 2017 war dann für ihn schon mal ein ganz, ganz anderes Jahr. Ne? Und ich weiß nicht, ob das, man kann auch natürlich auch sagen, okay, der ist jetzt im bösen Falle berechnend, nimmt jetzt das Geld mit und fährt dann noch, guckt, dass er so viel wie möglich noch rausholt in den kommenden, wie alt ist er jetzt, 30? Fährt jetzt noch 2-3 Jahre, weißt du, wie lang der Vertrag ist?
Nee.
Ne, nimmt jetzt alles nochmal mit an Kohle und macht danach nochmal woanders was und hat sich jetzt sozusagen dann ausgesorgt. Fände ich jetzt so aus sportlicher Sicht schade, aber menschlich könnte ich das nicht nachvollziehen. Aber irgendwie muss man auch so Ansprüche haben, oder?
Ja, ist immer die Frage, welche Priorität man setzen will.
Ja, wenn es jetzt wirklich nur ums Finanzielle gehen würde für ihn, dann legitim fände ich das total. Also das würde ich sogar denken mir, mein Gott, ein Profi, der es mal clever angeht, aber so sportlich gar keine Ziele, ich weiß nicht, wie es laufen geht. Naja, manches, ein wenig, kaum ein Name klingt für mich holländischer als das, geht zur Wonti Group, haben wir noch.
Ja, ist aber ein Südafrikaner.
Echt?
Der, ja,
mal wieder reingefallen.
Galt ja mal so als möglicher, nach Chris Froome möglicher Grand Tour-Sieger aus Afrika, aber konnte so die Hoffnungen, die in ihn gesetzt wurden, vor allem beim Team NTT, nie so richtig erfüllen und ja, ist für mich jetzt auch so mit, denke ich, die letzte Chance, die ich da sehe, für ihn in der World Tour dauerhaft zu bleiben, dass er sich jetzt bei dem Team nochmal beweist. Also die brauchen ja auch gute neue Fahrer.
Den habe ich aber auch wirklich mit irgendjemandem komplett verwechselt, wenn ich jetzt hier das Bild sehe. Gab es da noch einen anderen manches? Also wirklich so komplett verwechselt. Ich Idiot. Nun ja. Warte, ich gucke mir noch mal kurz was an hier, weil Luis Manches auch 28, also hat eigentlich auch noch ein bisschen was vor sich, ne? Muss man sagen.
Auf jeden Fall, ja, aber kann er die Karriere nochmal in Sprung bringen?
Ja, er hatte so seine besten Jahre so auch, 2016, 15, 16, 17 und danach wurde es nicht besser. Ja, immer, das, ich finde diese Entwicklungen immer komisch, ne? Also, dass dann so Fahrer, die bis zum 25., 26. Lebensjahr so ungefähr dann wirklich immer hochgehen und besser und dann auf einmal diesen Knick machen und vielleicht auch mit dem nicht mehr weiterkommen und dann auch so ein bisschen einbrechen. Immerhin 10. der Tour de France, der Vuelta 2015, 12. 2017, 8. bei der Tour de France 17, 16, also war eigentlich auf einem guten Weg.
Ich meine, ne? Da auch mal das Nachwuchstrikot, weiß ich nicht, ob gewonnen oder auf jeden Fall in den Top 3 gewesen.
Ja, das klingt für 2016, halte ich für sehr wahrscheinlich 2. 2016, du und dein Hirn, dein Elefantenhirn. Bald haben wir aber auch mal alles durch. Tour-Etappensieger Wening, und zwar Peter Wening, der jetzt aber dann hoffentlich ein Niederländer ist, geht mit 39 beim Team Trek Segafredo in die Pension. Also ich möchte mich jetzt nur noch ausruhen und mein Leben zu Hause mit meiner Frau und unseren beiden Kindern genießen. Ich denke, wenn man das am Ende seiner Karriere sagen kann, dann hat man schon ein paar Sachen richtig gemacht.
Ja, er wird mit Sicherheit allen immer für diese paar Millimeter damals bei dieser Tour-Etappe in Erinnerung bleiben, wo er Andreas Klöden im Sprint geschlagen hat.
Ja, das war 2005. Mein Gott, das ist auch schon 15 Jahre her. Ja, wirklich. Von Klödi hat man auch lange nichts mehr gehört, ne? Irgendwie.
Nee, aber ich denke mal, dem geht's auch recht gut.
Ja, ich meine, nicht so, dass man früher viel von ihm gehört hat, als er noch aktiv war. Aber war ja schon immer so ein eher stiller Geselle. Mal gucken, Andreas Klöden. Es gibt eine Andreas Klöden-Fanpage. Mann, Mann, Mann. Und die sieht auch immer noch so aus, als würde
ich dann zufälligerweise passieren. Heute, ich glaube, heute war das erst wieder eine Dokumentation irgendwie vom Geo-Magazin auf YouTube gefunden, wo das Team Telekom im Jahr 2000, also Andreas Klöden, so begleitet wird.
Aha. Was du auch immer alles findest. Wer das haben möchte, möge sich bitte unter dieser Folge verewigen und ich habe sogar noch das Astana-Trikot von, weil das habe ich mir damals gekauft, weil das war das letzte Trikot, ich dachte zumindest, das wäre das letzte Trikot von Andreas Klöden, mit dem er gefahren ist und dann kam noch Radio Shack hinterher. Das waren schon komische Jahre, oder? Aber jetzt weiß man nicht mehr, Ablauf beendete 2013 mit der USA Pro Cycling Challenge seine Karriere, erklärte es also keine Einigung zum neuen Vertrag 2014 gekommen. Aber jetzt hört man nichts mehr von dem, ne? Klöden bestreitet Zahlung
von Geldbußen. Aber ich glaube, der Vertreib, also ist auch irgendwo in der Fahrradbranche tätig, wenn ich mich nicht irre.
Aber, also wenn er da irgendwie Public Relation machen möchte für irgendwas, dann macht er das wirklich sehr, 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 sehr
dezent.
Dezent, genau, dezent ist das schöne Wort. Also, wenn jemand weiß, was Andreas Klöden zurzeit noch macht, ob er irgendwo in der Fahrradbranche tätig ist oder so, bitte auch einen Kommentar. Es würde mich sehr interessieren, ob es Hilde gut geht. Hilde, melde dich. Ja, Peter Wening in den verdienten Ruhestand und Neva Dauskas, ein Name wie ein Gedicht, Ramunas, beendet mit 32 seine Karriere. So schnell kann es dann auch gehen.
Ja, ein Fahrer, in den früheren Jahren seiner Karriere, als er noch bei Garmin gefahren ist, für sehr viel Aufsehen gesorgt hat, hat bei der Tour 2013 oder 2014 eine Etappe gewonnen und wäre sogar fast mal Weltmeister geworden, damals in Richmond 2015. Aber man hat sich so gewundert, dass er da nicht dran anknüpfen konnte. Also es ging dann so langsam stetig, so ein bisschen immer bergab, bis er dann irgendwo bei diesem Team Nippo Delco Provence angekommen war. Und ja, wie sich herausgestellt hat, oder man auch jetzt erst erfahren hat, fand ich so, also ich wusste es vorher nicht, dass er Herzprobleme hatte und scheinbar da auch große mentale Probleme hatte.
Ja, und jetzt sogar soweit davon geht, dass er sagt, ich möchte das Radfahren jetzt vergessen. Finde ich eine krasse Aussage. Andererseits, wenn man an dem Punkt wahrscheinlich als Profisportler angekommen ist, dass man das alles hinter sich lassen möchte und vergessen möchte, scheint es ja zumindest eine größere Art von Leidensdruck zu erzeugen. Und dann ist auch gut, finde ich,
es gab Bedenken im Team und ich verlor die Freude am Radfahren.
Ja, wenn du keinen Spaß mehr dran hast, es ist, ich glaube, in jedem Beruf, also es gibt wahrscheinlich in jedem Beruf Tage, wo es nicht immer alles Eitel Sonnenschein ist. Und man ist wahrscheinlich nicht jeden Tag gleich glücklich. Aber wenn man so gar keine Freude mehr dran hat an einem Beruf und vor allen Dingen einer, der einen dann so fordert, wie das der Radsport tut, dann kann das auch nicht gut ausgehen.
Ja, und vor allem behaupten, dass er die Wahl hat, also dann was anderes machen kann.
Ja, oder dass er zumindest, ne, jetzt mit 32, er hatte ja ein paar gute Jahre als Profi, zumindest sich so ein finanzieller, wann hat er angefangen? 2007, ab 2011 beim Team Garmin Cervelo, also ne, 9 Jahre Profi, davor schon mal 3 Jahre, dass er in den 12 Jahren so viel Kohle angehäuft hat, dass er zumindest jetzt so einen einfachen Start hat und Kontakte hat und so weiter.
Aber vielleicht wäre das auch nochmal einer, der ein Buch schreibt.
Meinst du? Also ich alles, was ich von ihm jetzt so mitbekommen habe, in zugegebenermaßen war jetzt nicht so hundertprozentig im Fokus, aber ich habe ihn auch immer erst für so einen ruhigeren Vertreter gehalten. Meinst du, der schreibt jetzt ein Buch?
Ja, aber er hat ja mit Sicherheit auch einiges zu erzählen.
Das kann ich mir auch gut vorstellen, ne? Aber ich glaube, das gehört um so ein Buch zu. Also wenn ich mir die Bücher angucke, die ich jetzt in den letzten Monaten gelesen habe, da auch, ne? Das waren ja auch immer in irgendeiner Art und Weise, zumindest im Ansatz, mehr oder weniger extrovertierte Typen. Und ich habe jetzt ihn nie so als den Extrovertierten eingeschätzt. Deswegen.
Ja, aber ich vergleiche ihn vielleicht so ein bisschen, tue ich ihm da auch vielleicht Unrecht, so mit Charles Vigilius.
Ja? Meinst du von der Rolle oder vom Typen her?
Vom Typen her.
Ich bin gespannt. Also ich würde es gerne sehen. Ich würde es auch mit Sicherheit lesen. Noch da, so richtig überzeugt bin ich davon nicht, dass das kommt. Sie waren ja auch, glaube ich, waren sie nicht bei Cannondale dann auch zusammen? In der Zeit 2016? Warte mal, was kann man ja? Charles Vigili? Nee. Fake News verbreitet. Das stimmt nicht, was ich hier erzählt habe. Oder es war 2015. Naja, wollen wir uns jetzt nicht hier mit Googlen beschäftigen, wenn wir noch Meldungen haben. Denn wir sind immer noch nicht durch mit den Fahrern, weil es gibt natürlich noch auch für ein paar Fahrer das Problem, dass sie noch keinen neuen Vertrag haben.
Christian Kiel. Ja, aber wenn man mal guckt, im Vergleich zur letzten Sendung hat sich das doch sehr gelichtet.
Ja, vor allen Dingen im oberen Bereich.
Die Reihe an Topfahrern, die jetzt da noch ohne Vertrag sind, das sind dann doch in der Regel jetzt, ja, sagen wir mal so, Fahrer, die eher im Herbst ihrer Karriere sind. Also Daniel Navarro mit 37 Jahren oder Christian Knees mit 39 Jahren, da weiß ich jetzt nicht genau, ob das vielleicht schon hinter verschlossenen Türen irgendwie geregelt wurde, aber ansonsten, ja, stehen jetzt auf dieser Liste hier bei Pro Cycling Stats noch 36 Fahrer ohne Vertrag.
Sind jetzt auch, ne, also wenn man jetzt die Karrierepunkte, also ein Ben Greger Bolle, oder wie spricht man ihn aus? War das richtig?
Bohle.
Das ist jetzt, wenn man ihn jetzt als den Fahrer mit den meisten Karrierepunkten betrachtet. Also ich sag mal so, die meisten, ich glaube, dass die unterkommen, wo auf Biegen und Brechen unterkommen wollten, ne, also ein Christian Knees wird hoffentlich, also man kriegt da ja so Social Media mäßig immer ein bisschen was von ihm mit. Ich glaube, der plant da auch schon in eine andere Richtung oder da gibt es schon zumindest in Ansätzen, dem wird nicht langweilig und den halte ich auch für einen Fahrer, der durchaus eins und eins zusammenzählen kann und vielleicht auch noch die drei dazu addiert bekommt und ist da auch in guten Händen. Ich glaube, um den muss man sich jetzt keine Sorgen machen, ne? Und ich glaube, die Fahrer, die jetzt noch da sind, ja, mal entweder die wollten es nur auf Biegen und Brechen und hatten sozusagen die Wahl, entweder ich mache es zu einem Vertrag, der mir passt, oder ich mache es nicht, weil ich es nicht muss. Kann ich mir gut vorstellen. Oder die anderen, naja, da wird es dann halt auch irgendwann mal eng.
Ne, was mich so ein bisschen überrascht beispielsweise ist, dass ein Jonathan Caicedo noch keinen Vertrag hat, der eine Giro-Etappe, eine Bergankunft auf dem Ätna gewonnen hat. Da wäre man ja schon davon ausgegangen, dass es quasi ein Freiticket ist für einen neuen Vertrag.
Ja, das stimmt.
Oder das so ein Marco Mattis, der jetzt noch keinen Vertrag hat, dann mache ich mir eher so ein bisschen Sorgen, dass der hatte jetzt auch nicht so die super Resultate, galt als großes Talent, aber ja, ist jetzt bei Cofidis nicht mehr untergekommen.
Ja, der hat aber auch in diesem Jahr jetzt nicht irgendwelche Leistungen, wo ich sagen würde, okay, der hat sich jetzt an irgendeinem Tag irgendwo mal so hervorgetan, also gut mitgerollt, ne? Einmal 28. bei einer Etappe, vielleicht, aber ne, das spiegelt ja auch seine Aufgaben nicht wieder, ne? Er wird ja da nicht da irgendwie um Sieg mitfahren, sondern musste gut arbeiten und ja, also das war nicht genug fürs Team Confidis, muss man einfach so sagen. Ja, das mal gucken, wie das jetzt weitergeht mit 26. Es wird dann auch irgendwann, denke ich mal, die Luft dünne nach oben. Ja, das war's, oder? Jetzt haben wir einmal einen großen Ritt durch die Gemeinde gemacht. Am Anfang ein bisschen Corona-Tipp, ne? Wie geht's weiter? Wie geht's mit Teams? Und dann jetzt mal der Überblick über die Fahrer, wer wo wie untergekommen ist. Ich denke mal, also ich weiß jetzt nicht so kalendermäßig, ob wir dieses Jahr noch eine Sendung aufnehmen müssen. Sind wir gesund, haben wir Zeit und so weiter und so fort. Vielleicht machen wir noch einen Jahresrückblick. Können wir mal gucken, wie es mit der Zeit läuft. Was meinst du?
Schauen wir mal.
Ja, also wenn es die Zeit zulässt, wenn sich so ein Dienstagabend hier anbietet, dann könnte ich mir das gut durchaus vorstellen, mal so 2-3 Rennen nochmal ausgreifen. Vielleicht können wir auch den Chris nochmal hier ans Mikrofon bringen, den alten tu nicht gut, um so ein bisschen die Saison Revue passieren zu lassen. Und dann möchte ich jetzt, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, aber da möchte ich jetzt mich auch nochmal hier an der Stelle ganz, ganz herzlich bedanken. Und zwar wird jetzt auch schon ein bisschen rückblickmäßig. Wie bist du denn so durchs Jahr gekommen eigentlich? Also so, jetzt am Ende des Jahres schaut man so zurück, die Corona-Einschränkungen waren für alle schlimm und ekel und unschön und so weiter, aber ich glaube uns, ne, also bei mir ist es jetzt so, dass keiner meiner nahestehenden Angehörigen schlimm getroffen war von der Krankheit. Im Gegenteil, ich bin mit viel Arbeit durchs Jahr gekommen, was ja auch irgendwie nicht nur negativ ist, sondern im Gegenteil, da ist mit einer privilegierten Position anderen gegenüber. Wie siehst du das so für dich, so wenn du darüber sprechen möchtest?
Ja, war jetzt nicht super, aber es hätte auch, wenn man seine eigene Situation betrachtet, immer viel, viel schlimmer kommen können, wenn man dann wieder auf andere blickt.
Ja, genau so ist es, ja.
Wenn ich daran denke, also man darf immer noch seinen Beruf ausüben und ja, andere können halt komplett nicht arbeiten.
Ja. Ja, das stimmt. Ich glaube, der Satz ist genau richtig. Es hat andere sehr, sehr viel schlimmer getroffen. Ja, das bedeutet ja andersrum, dass man auch sehr privilegiert und sehr viel Glück hatte. Und ich hoffe so ein bisschen, das wäre so mein Wunschtraum, dass man zumindest dem einen oder anderen von euch da draußen, dass es allen unseren Hörerinnen und Hörern genauso gut geht oder zumindest sie in einer ähnlich privilegierten Situation waren und sind und viele von euch von der Krankheit oder dass hoffentlich jeder von der Krankheit entweder verschont geblieben ist oder zumindest gut durchgekommen ist. Und dann ist das auch wirklich jetzt mal so die Stelle, wo also ich hoffe auch, dass euch die Zeit, hoffen wir, dass es nächstes Jahr nicht wieder sein wird, aber die Zeit mit unserem Kultur, das hat mir, möchte ich auch nochmal sagen, so im Nachhinein hat mir es echt gefallen, was wir da gemacht haben. Also nicht jetzt so als eigenem Lob, sondern ich glaube, da haben wir auch das Beste aus der Situation gemacht oder aus dieser Zeit.
Nö, das Format ist doch gut.
Ja, also ich hätte gerne mehr Zeit, um das öfter zu machen oder um das nicht sterben zu lassen. Das war ja, irgendwie hatte ich das schon seit Jahren mal in der Schublade, dass ich sowas machen möchte und das war einfach die Gelegenheit. Also man kann ja auch allem etwas Positives abgewinnen und das war da jetzt wirklich so der Fall. Ich hoffe, da hattet ihr auch ein bisschen Freude dran. Wenn sich das wieder anbietet, wird das mit Sicherheit noch mal das ein oder andere Mal so geben in der Form. Und dann möchte ich halt mich auch bedanken, dass ihr das ganze Jahr über mitgemacht habt im Sinne von, wir haben, irgendwie ist die Kommentarflut, Kommentarkultur ein bisschen mehr geworden, es sind mehr Kommentare gekommen und das nicht nur irgendwie nur Snacks, sondern auch irgendwie der Race, das freut mich sehr persönlich. Und dann habe ich auch mal mir ein bisschen die Mühe gemacht, ein paar Namen rauszuschreiben und zwar, das sind hoffentlich alle Spender, die wir dieses Jahr hatten und Spenderinnen, wobei ich glaube, es sind nur Männer, das macht mich ein bisschen traurig, aber ja, ich habe mal alle Spender versucht zusammenzuschreiben auf den einzelnen Plattformen. Wenn ihr über Amazon über unsere Seite bestellt, also es gibt unter Unterstützen ein Suchfenster, wenn ihr da eure Session beginnt, dann kriegen wir da auch einen kleinen Teil von. Das Prinzip dahinter ist aber, dass es anonym ist. Da kriege ich natürlich keinen Namen mit, weil ich möchte ja nicht, dass ich sehe, wenn der Thomas mir ein großes Weihnachtsgeschenk gekauft, zum Beispiel, ne, über diesen Link, dann soll ich das ja nicht vorher haben, dann wäre die Überraschung weg. Da kann ich also nur so pauschal euch allen danken und ansonsten möchte ich danken auf entweder per PayPal eine Spende gemacht haben oder per Überweisung einen Dauerauftrag oder per Patreon, dem, ich muss kurz nochmal Luft holen vorher, dem Christian, dem Sascha, dem Erik, dem Stefan, Rainer, Hendrik, Wolfgang, Sandro, Heiko, Thomas, was du es? Martin, Gunther, Christian, Markus, Jens, Christian, Valentin, Dominik, Benjamin, Rainer, Sebastian, Daniel und Max. Ich habe bestimmt irgendjemanden vergessen. Dafür Entschuldigung. Und es sind sehr viele Christians, merke ich gerade. Ist es auch aufgefallen? Wir sind halt herzensgute Menschen, wir Christians. Ne? Also es liegt an dem Namen. Euch allen nochmal ganz persönlichen Dank für das, was ihr uns gegeben habt. Ne? Ich hoffe, wir haben euch da dementsprechend auch zurückgeben können und euch Freude geschenkt, euch allen. Und wenn ihr danach was bis zum Ende des Jahres noch was geben möchtet oder wollt, dann freuen wir uns, und wenn nicht, dann hinterlasst einen Kommentar und sagt Danke, oder ansonsten sorgt auf jeden Fall dafür, dass ihr alle gesund bleibt und Spaß habt und ein schönes Weihnachtsfest habt. Aber vielleicht hören wir uns auch vorher noch. Mal gucken. Das war mir nur ein Bedürfnis, das mal in aller Form zu sagen. Ich glaube auch stellvertretend fürs Team, oder?
Klar, vielen, vielen, vielen Dank dafür, für die Unterstützung.
Ja, sag ich mal. Weil sonst könnten wir das nicht machen, hier alles, ne? Also das ist auch klar. Gut, der Rechner hat durchgehalten. Wir hatten kurz vorher ein technisches Problem, aber es hat sich alles, das wäre es gewesen. Also ich habe das Problem, dass der Rechner ab und zu mal einen Screensaver anwirft, aus dem er nicht mehr rauskommt. Und das wäre in einer Aufnahme ziemlich blöd gewesen, aber hat durchgehalten. Also, macht es gut, gehabt euch wohl. Vielen Dank fürs Zuhören. Passt auf euch auf, bleibt gesund, euch und euren Familien. Tschüss.
Tschüss.